Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Freunde. Das Thema, das uns an zwei Abende beschäftigt, lautet der prophetische Dienst im Wandel der Zeiten. Am Sonntag haben wir uns mit den Fragen auseinandergesetzt: Was ist Prophetie? Was ist ein Prophet? Heute Abend lautet das Thema Prophetendienst heute. Und ich hoffe, dass alle ein Blatt haben, ein Skript oder wenigstens in eins hineinblicken können beim Nachbarn. Wer hat keines und kann auch nirgends hinschauen? Ja, dann versucht doch irgendwie, dass ihr euch... Wunderbar. Also das Problem ist lösbar. Ohne diese Unterlagen ist es sicher sehr schwierig, folgen zu können, denn wir wollen uns mit vielen Schriftstellen auseinandersetzen. Prophetendienst heute. Das erfordert eine Definition, was ist heute in heilsgeschichtlicher Hinsicht. Auf dem Blatt steht die Behauptung, heute gleich Endzeit. Also ich bin der Überzeugung, dass wir in der sogenannten Endzeit heilsgeschichtlich stehen. Drei Argumente dafür, es gibt viel mehr. Drei wichtige. Die Endzeit ist nach der Bibel die Zeit der Rückführung des jüdischen Volkes ins Land der Väter. So nachzulesen in Hesekiel 38, wo der Ausdruck am Ende der Jahre erscheint. Ein Ausdruck für die Endzeit. Und es wird dort gesprochen, in dieser Zeit wird ein Feind Israel angreifen, und zwar Israel, das aus vielen Völkern gesammelt ist, in das Land, das lange Zeit verödet war. Es ist herausgeführt aus den Völkern. Das ist die Endzeit, und die hat gewissermaßen begonnen, bereits im letzten Jahrhundert. Die erste jüdische Einwanderung fand nämlich statt im Jahr 1882. Und dieser Prozess der Wiederherstellung des jüdischen Volkes, seines Staates und seines Landes ist also ein Prozess, der in diese Periode der letzten Tage der Endzeit hineinfällt. Nun, das sehen wir vor unseren Augen, die Erfüllung dieser Prophetie. Weiter nach 2. Timotheus 3 wird die Christenheit in der Endzeit, dort haben wir den Ausdruck in den letzten Tagen, einen ganz massiven moralischen Zerfall und eine durchgreifende Verführung erleben. Auch das ist in unserer Zeit sehr zutreffend und ohne Parallele in der gesamten Kirchengeschichte von fast 2000 Jahren. In 2. Petrus 3 wird auch gesprochen über die letzten Tage. Und dort wird von Petrus ausgesagt, da werden Spötter kommen, die nicht mehr an die Schöpfungsgeschichte und an den Sintflutbericht der Bibel glauben. Bis 1800 haben praktisch alle Wissenschaftler in Europa daran geglaubt, an die Glaubwürdigkeit von 1. Mose 1 und 1. Mose 6 bis 9. Und erst in den Im Laufe des letzten Jahrhunderts ist das immer mehr geleugnet worden, ersetzt worden dann durch die Evolutionslehre. Also die Endzeit ist nicht eine Zeit von ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten, sondern sie hat deutlich bereits im letzten Jahrhundert begonnen. Aber wir stehen darum schon in einer fortgeschrittenen Phase der Endzeit. Nun, als nächster Punkt die Behauptung, Prophetie sei eine bis zur Entrückung der Gemeinde bleibende Gabe. Im Neuen Testament können wir unterscheiden zwischen temporären und permanenten Gaben. Also temporären Gaben, das heißt Gaben, die nur für eine Zeit waren, und Gaben, die bleiben bis zur Wiederkunft Christi bei der Entrückung der Gemeinde. Ein Beispiel für eine temporäre Gabe ist die Gabe des Apostels. 1. Korinther 12, Vers 28, Dort wird gesagt, Gott hat die eingesetzt als Apostel in der Gemeinde. Aber das beschränkte sich auf die 12 Apostel, die eine spezielle Gabe und Autorität hatten in Verbindung mit der Grundlegung der Gemeinde. Die 12 waren speziell für Israel, entsprechend den 12 Stämmen. Und Paulus als Apostel der Völker hatte eine ganz spezielle Autorität im Blick auf die nicht-jüdischen Menschen, die zum Glauben kommen würden und in die Gemeinde integriert würden. Das ist eine temporäre Gabe. Diese Apostel sind heimgegangen, gestorben, diese Gabe hat aufgehört. Dann gibt es aber Gaben, die bleiben bis zur Wiederkunft, und dazu lesen wir 1. Korinther 13, 8 und folgende. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch ein Glas undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Schwierigkeit in dieser Stelle ist die, dass bibeltreue Ausleger verschiedene Ansichten haben über die Bedeutung, wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird. Es gibt Ausleger, die sagen, das Vollkommene, das bedeutet, wenn der Kanon der Bibel abgeschlossen ist. Der Kanon, damit bezeichnet man die ausdrücklich zur Schrift, also zur Heiligen Schrift gehörenden Bibelbücher, Alten und Neuen Testaments. Das Vollkommene sei also damit gekommen, dass die letzten Bücher zum Neuen Testament durch den Apostel Johannes hinzugefügt worden seien. Und andere Ausleger sagen, nein, das Vollkommene, das bedeutet die Entrückung der Gemeinde, wenn der Herr wiederkommt, dann wird das Vollkommene kommen, denn dann werden wir nicht mehr stückweise erkennen, sondern wir werden eine vollkommene Erkenntnis bekommen. So wie es hier heißt, eben dann, jetzt erkennen wir stückweise, prophezeien stückweise, und eben wenn das Vollkommene kommt, dann wird diese stückweise weggetan werden. Ich bin der Überzeugung, dass diese Auslegung dem Text entspricht, und zwar aus folgendem Grund. Es geht hier nämlich nicht, wenn vom Vollkommenen gesprochen wird, dass die Schrift, die Offenbarung Gottes, die objektive Offenbarung Gottes vollkommen abgeschlossen da ist, sondern es geht darum, subjektiv, um unsere Fähigkeit erkennen zu können. Das ist etwas ganz anderes. Und es heißt hier, unsere eigene subjektive Erkenntnis, die ist stückweise. Wobei der griechische Ausdruck bedeutet Stück für Stück. Das heißt, wir können nur einfach Puzzlestein um Puzzlestein betrachten. Wir sehen nicht das Ganze in einem vollen Zusammenhang. Und wir können auch nur über die Bibel so sprechen, dass es immer nur Stück um Stück ist. Aber wenn das Vollkommene kommen wird, dann wird diese stückweise Erkenntnis und diese stückweise weitergebende Erkenntnis, das wird weggetan werden. Und der Apostel Paulus vergleicht das. Es ist so, als Kind spricht man wie ein Kind, denkt wie ein Kind, man wird erwachsen und dann wird diese Art des Denkens weggetan werden. Auch da geht es wiederum subjektiv um das Denken des Menschen als Kind und dann um das Denken des Menschen als Erwachsener. Und da braucht er auch den Ausdruck weggetan werden. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Wir haben also diesen Ausdruck wegtun in Verbindung mit dem Vollkommenen, mit der Entrückung. Und was wird da weggetan? Vers 8. Seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Bei den Sprachen heißt es, seien es Sprachen, sie werden aufhören. Und dann wieder Erkenntnis, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Auf dem Blatt habe ich verzeichnet, das griechische Wort für weggetan heißt katargeo, ist ein sehr starkes Wort, das bedeutet vernichten, abschaffen. Drückt also auch sehr schön das plötzliche und unmittelbare Hinwegtun einer Sache an. Im Gegensatz zu den Sprachen, da wird das Wort pauo gebraucht, das bedeutet abklingen, sich beruhigen. Ich habe verwiesen auf Apostelgeschichte 20, Vers 1, da wird von dem Tumult in Ephesus gesprochen, der sich dann beruhigt hat. Also diese aufgebrachte, ekstatische Volksmenge hat sich beruhigt. Und Sprachen sollen sich beruhigen, das heißt, sie werden nicht in einem Nu weggetan, sondern sie klingen ab, bis sie weg sind. Aus dem kann man ableiten, dass die Sprachen zu einem früheren Zeitpunkt verklingen sollen, sich beruhigen sollen, als die Entrückung. Aber über den Zeitpunkt wird gar nichts gesagt. Nur dieser Unterschied. Also die Sprachen sollen bestimmt nicht bleiben bis zur Entrückung. Aber, und darum geht es uns heute Abend, Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Erkenntnis, sie werden weggetan werden. Eben dann, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Immer katargeo, katargeo, katargeo. Und das, daraus schließen wir, dass die Gabe der Prophetie bleiben soll bis zur Entrückung der Gemeinde und dann wird sie weggetan werden. Sie ist also nicht verklungen, so wie zum Beispiel die Gabe der Apostel. Indem ein Apostel nach dem anderen abgeschieden ist, ist diese Gabe verklungen. Sie bleibt. Aber unter dem nächsten Punkt machen wir jetzt eine Unterscheidung zwischen Propheten in kanonischer und nachkanonischer Zeit. Also Propheten, die in der Zeitperiode gelebt haben, in der das Neue Testament entstanden ist, bis es vollendet worden ist, das ist die kanonische Zeit. Und dann haben wir die nachkanonische Zeit, die beginnt mit der letzten Schrift von Johannes in der Bibel, das war Ende des ersten Jahrhunderts. Bis heute. Das ist die nachkanonische Zeit. Nun einige Worte über die Propheten in kanonischer Zeit. Wir haben schon am Sonntag diese Stelle näher angesehen in Epheser 2, Vers 20, wo davon steht, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf das Fundament, das gelegt worden ist durch die Apostel und Propheten. Hier die neutestamentlichen Propheten. Wären es die alttestamentlichen, könnte man eher erwarten, dass das Wort Propheten vorher genannt wird. Die Propheten und die Apostel. Dieser Fall kommt tatsächlich vor. In 2. Petrus 3 sagt Petrus, er ruft auf, dass man gedenken soll der Worte der Propheten und dann auch der Worte der Apostel. Und da verweist er zurück auf das prophetische Wort des Alten Testamentes und der Offenbarung, der neutestamentlichen Offenbarung durch die Apostel. Hier aber das Fundament der Gemeinde gelegt durch die Apostel und Propheten. In der Schrift haben wir das speziell eben durch die Bibelschreiber, die zum einen Teil Apostel waren, wie Matthäus, Johannes, Paulus, Petrus. Aber wir haben auch Nicht-Apostel, die Schrift, die Bibelschreiber waren, so zum Beispiel Markus, Lukas und wir könnten auch nennen Judas und Jakobus. Also diese Art von Propheten, die hatten die Aufgabe, die Grundlage zu legen für die Gemeinde Gottes. Und es ist ganz wichtig, das weiß jeder Architekt, aber auch jedes Kind, das Fundament legt man nur einmal und am besten unten und nicht oben. Aber wir kennen das, dass es Leute gibt, die möchten gerne das Fundament am Ende gegen den Giebel hin nochmal setzen. Und das nennt man dann Neuapostolen, oder? Aber das ist architektonisch natürlich eine gefährliche Sache. Also ich rate davon ab, lassen wir das Fundament der Apostel und Propheten ganz unten. Aber seien wir Steine aufgebaut auf diesem einen Grund, den niemanden ersetzt werden kann, dieser eine Grund nach 1. Korinther 3 ist Jesus Christus selbst. Dann finden wir im Neuen Testament, wie die Rede davon ist, wie nun die Offenbarung zur Vollendung kommt. Paulus schreibt, und ausgerechnet der Mann, der am meisten Bibelbücher zum Neuen Testament hinzugefügt hat, nämlich je nach Zählung 13 oder 14. Ich will mich jetzt heute nicht auf das Thema, wer hat den Hebräerbrief geschrieben, einlassen. 13 oder 14 Bücher von 27. Und dieser Mann schreibt in Kolosser 1, Vers 26 über ein Geheimnis. Über das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war. Und in Vers 25, dieser Vers sollte eigentlich stehen, da sagt er dann in Verbindung mit diesem Geheimnis, dass er die Aufgabe bekommen hat, in Bezug auf euch, um das Wort Gottes zu vollenden. Ein ganz interessanter Ausdruck. Das Wort Gottes zu vollenden, oder man kann auch übersetzen, voll zu machen, auf sein Vollmaß zu bringen. Und so hat er tatsächlich ein ganz massiver Teil der Offenbarung im Neuen Testament hat er schriftlich beigetragen. Und die allerletzten Beiträge hat Johannes gemacht. Und ausgerechnet er schreibt dann in Offenbarung 22, am Schluss dieser gewaltigen Vision von Patmos, Vers 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung oder Prophetie, wir haben ja am Sonntag gesehen, das ist sachlich genau das Gleiche, ich bezeuge jedem, der die Worte der Prophetie dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Prophetie wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, die in diesem Buch geschrieben sind. Welches ist das letzte Buch des Neuen Testamentes? Das ist eine gute Frage. Es ist nicht eindeutig die Offenbarung. So genau sind die Überlieferungen nicht, die wir haben. Es könnte auch das Johannesevangelium sein. Aber jedenfalls Schriften von Johannes. Und der Unterschied ist aber der, im Johannesevangelium, da hat er eigentlich nicht neue Offenbarungen noch gebracht, sondern das, was der Herr Jesus durch sein Kommen in diese Welt bereits geoffenbart hatte. Und wirklich die letzten Neuoffenbarungen, die sind gegeben worden mit dem Buch der Offenbarung. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch mehr Gewicht, wenn es heißt, ich warne jeden, der jetzt noch zu diesem Buch der Prophetie etwas hinzufügt. Weil letztlich das nicht nur bedeutet, zu diesem Buch noch einen Anhang machen oder sowas, sondern letztlich kommt das gleich, wer jetzt noch zur biblischen, heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes in der Schrift noch etwas hinzufügt, der hat mit Gottes Gericht zu rechnen. Ein weiterer Punkt ist die Tatsache, dass wir Prophetie finden im Neuen Testament bezüglich der Zeit der Gnade, der Zeit der Gemeinde. Also bezüglich des Ablaufs der vergangenen 2000 Jahre. Die sind bereits uns mitgeteilt, diese Prophezeiung, die wir heilsgeschichtlich nötig haben, um diese Zeitperiode zu verstehen. So zum Beispiel Offenbarung 2 und 3, die sieben Sendschreiben. Das waren Briefe an sieben Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts. Aber weil die Offenbarung ein durchwegs prophetisches Buch ist, haben diese Briefe auch eine übertragene prophetische Bedeutung. Und man kann das sehr überzeugend, sehr eindrücklich zeigen, wie das übertragbar ist auf sieben Epochen in der Kirchengeschichte, von Anfang bis zum Ende dieser Zeitperiode. Als Mittelschüler habe ich mir mal den Spaß erlaubt, mir zu überlegen, wie viele Möglichkeiten hätte Johannes gehabt, um die Sendschreiben falsch anzuordnen. Weil die Reihenfolge entspricht genau dem Ablauf der Kirchengeschichte. Das ist ja ein Kinderspiel. Einfach sieben Fakultät, oder? Sieben, dann Ausrufezeichen. Kann man wenn man es nicht im Kopf kann, kann man es auf dem Rechner machen. Und es gibt 5040 Möglichkeiten, wie man die sieben Sendschreiben anordnen kann. Also zum Beispiel am Anfang statt Ephesus könnte man Smyrna und dann Ephesus. Aber man könnte ja auch am Anfang Laodicea und dann Thyatira und so weiter, ja? Ich will jetzt nicht alle Möglichkeiten aufsagen. Sonst wird es wieder so strohen wie bei der Einleitung am Sonntag, wo wir die Begriffsdefinition gemacht haben. Ja, also lassen wir das. 5039 falsche Möglichkeiten, aber es ist genau die richtige. Gut, und dann haben wir Matthäus 13, diese Gleichnisse des Reiches der Himmel, die geben auch eine prophetische Schau des Herrn Jesus selbst über die Entwicklung in der Christenheit. Und das hat sich ganz eindrücklich auch so erfüllt. Ein weiteres Beispiel, 1. Timotheus 4, spricht über die späteren Zeiten. Wenn sie in Ihrer Bibel steht, die letzten Zeiten, haben Sie eine falsche Übersetzung an dieser Stelle. Aber, nun, das gibt's. Aber wir haben ja auch verschiedene deutsche Übersetzungen. Schauen Sie eine bessere nach. Und dort steht, wenn es wörtlich übersetzt ist, späteren Zeiten. Da werden falsche Lehren kommen, die aufrufen zu, dass man nicht heiraten soll, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Das ist Askese und Zölibat. Und das ist effektiv in späteren Zeiten gekommen, von Paulus aus gesehen, so ungefähr ab 300 ist das in der Kirchengeschichte so richtig immer und immer mehr aufgekommen und es wird bezeichnet als Lehren von Dämonen. Das ist aber nicht Endzeit, sondern spätere Zeiten. Aber 2. Timotheus, dieser Brief, beschäftigt sich speziell mit den letzten Tagen. Kapitel 3, Vers 1, dort haben wir einen Ausdruck. Und beschreibt effektiv so eindrücklich den moralischen Zustand der Christenheit, nicht des Heidentums. Diese Dinge hat man im Heidentum schon längst gehabt. Das hat Paulus beschrieben in Römer 1. Aber in der Christenheit diese Dinge für die letzten Tage. Dann der 2. Petrusbrief, der 1. Johannesbrief, der Judasbrief, die beschäftigen sich ganz ausdrücklich mit dieser letzten Phase der Kirchengeschichte und geben auch da Verhaltensanweisungen. Also wenn jemand denkt, er sollte noch neue Offenbarungen bringen, wie man sich in der Endzeit verhalten soll, dann kann man ihm sagen, das haben wir schon. Seit 2000 Jahren steht das in meiner Bibel, ja? Brauchen wir gar nicht, haben wir bereits. Dann ein Wort noch zu den Propheten in kanonischer Zeit. Da finden wir nämlich im Neuen Testament manche Visionen, Träume und Prophezeiungen. Ich habe hier nicht eine vollständige Auflistung, aber man kann die selber daheim noch ergänzen, aber so einige gewichtige Beispiele. Zum Beispiel die Vision von Petrus auf dem Dach bei Tel Aviv. Ja, so in Ihrer Bibel steht Joppe, aber das ist ja da bei Tel Aviv. Da hat er eine Vision bekommen, Apostelgeschichte 10 und 11 wird darüber berichtet. Das war aber nicht irgendwie so eine nebensächliche Sache, sagen wir, wie einer einen Bleistift verloren hat und dann bekommt er eine Vision, wo das Bleistift ist. Nein, es geht um heilsgeschichtlich hochbedeutsame Ereignisse. Dort machte Gott dem Juden Petrus klar, dass er jetzt die Heiden annimmt, ohne dass sie zuerst Juden werden. Das war etwas Unakzeptables damals im Judentum. Das Judentum war nämlich zu dieser Zeit sehr missionarisch ausgerichtet. Auch die Pharisäer haben Missionsreisen gemacht. Aber dann haben sie die Menschen zu Juden gemacht. Sie mussten übertreten, sie mussten Proselyten werden. Aber das Neue ist hier, Gott zeigt Petrus durch diese Vision, das muss nicht mehr geschehen. Ich nehme die Heiden, wenn sie zum Glauben kommen, an, so wie sie sind, und sie brauchen keine Juden zu werden. Denn sie werden Glieder gewissermaßen der Gemeinde Gottes. Und die ist weder jüdisch noch heidnisch, nämlich christlich. Dann haben wir das Beispiel Apostelgeschichte 12, Petrus im Gefängnis und wie er auf überwältigende Art durch einen Engel befreit wird. Nun, Erscheinung, übernatürliche Erscheinung, die Petrus hat, ist von heilsgeschichtlich großer Bedeutung. Gerade in Apostelgeschichte 12 steht, dass Jakobus ermordet wurde. Und dann wollte Herodes weiterfahren und auch Petrus umlegen. Und der wird befreit. Jakobus nicht, aber Petrus wird befreit. Warum war seine Befreiung so wichtig? Es war ein ganz großes Ereignis, Matthäus 17. Der Herr Jesus geht mit drei Jüngern auf den Berg der Verklärung. Petrus, Jakobus und Johannes. Und diese drei werden Zeugen davon, dass dieser Jesus der Messias ist, der auch in der Zukunft in Herrlichkeit als verherrlichter Messias herrschen wird. Das war ja die große Enttäuschung. Sie hofften damals, er wäre der, der Israel vom Joch der Römer befreien würde und die Weltherrschaft antreten würde. Es kam alles so anders, als man sich's vorgestellt hatte. Und darum hat der Herr diesen drei die Erfahrung auf dem Berg gegeben, gewissermaßen wie ein Unterpfand, das Reich in Herrlichkeit wird noch kommen. Und sie haben es dort auf dem Berg gesehen. Drei Zeugen. Jede Sache nach jüdischem Gesetz muss vor Gericht durch mindestens zwei oder drei Zeugen belegt werden. Sie durften aber nichts davon erzählen bis zur Auferstehung. Ja, und dann durften sie erzählen. Und dann ermordet Herodes Jakobus. Es gab nur noch zwei Zeugen von diesem Ereignis auf dem Berg der Verklärung. Und dann sollte der nächste Zeuge auch dran kommen, Petrus. Und Gott sagt, stopp, mindestens zwei brauche ich jetzt noch für ein paar Jahre. Und Petrus wird so durch dieses Ereignis, durch dieses heilsgeschichtlich bedeutsame Ereignis befreit. Dann haben wir dreimal die Bekehrungsgeschichte in Apostelgeschichte 9, 22 und 26, auch durch eine ganz gewaltige Vision, ein gewaltiges Ereignis. Aber es war nicht das Gewöhnliche, wie Menschen zum Glauben gekommen sind damals. Es war völlig außerordentlich. Aber darum, weil dieses Gefäß völlig außerordentlich war, denn er sollte, so wie die 12 Apostel für Israel, sollte er Apostel sein für alle anderen Völker der Welt. Und darum muss er dieses heilsgeschichtlich so bedeutsame Instrument Gottes ganz spezielle visionäre Erfahrungen machen. Wir haben weiter in Apostelgeschichte 16 eine Reihe von ganz speziellen Offenbarungen, die Paulus bekommen hat, bezüglich seines Weges der Missionsreisen. Und dadurch wurde er geführt, nach Philippi zu gehen. Und damit war er zum ersten Mal in Europa. Das ist natürlich für Europäer Das ist ganz besonders wichtig, ist Apostelgeschichte 16. Aber dass Paulus da in die richtige Richtung kam, nach Europa, das war auch durch ganz spezielle visionäre Führungen, wurde das herbeigeführt. Und dann, wenn es um die letzte Missionsreise in der Apostelgeschichte geht, die Missionsreise zur Nummer 1 des damaligen römischen Weltimperiums, da findet man auch Apostelgeschichte 21, Vers 10, die Prophetie von Agabus. Dann 23, Vers 11. Der Herr erscheint in der Nacht dem Paulus und macht ihm Mut, so wie er in Jerusalem gezeugt hat, auch in Rom vor dem verrückten Kaiser Nero zu zeugen. Und dann auf der Schiffsreise, Kapitel 27, Vers 23 bis 26, erscheint ein Engel Gottes an Paulus und macht ihm Mut, dass eben diese Reise das Ziel erreichen wird. Er wird vor dem Kaiser stehen und wird den Auftrag erfüllen, dass das Evangelium auch vor Könige und sogar vor den König der Könige damals gebracht werden sollte. Jetzt gehen wir zum Thema der Propheten in nachkanonischer Zeit. Wir haben am Sonntag, ich hoffe, genug deutlich gesehen, dass Propheten in der Bibel ganz allgemein Leute sind, die das Volk Gottes aufrufen zur Rückkehr zum Herrn und zu seinem geschriebenen Wort. Ich habe verwiesen auf den Ausdruck in Matthäus 22, Vers 40, wo das Alte Testament genannt wird, das Gesetz und die Propheten. Also die Tora, die fünf Bücher Mose, das ist das Fundament der ganzen Bibel. Im Kern ist eigentlich dort alles schon drin. Und was wir nachher haben, ist die Entfaltung davon. Und so werden also alle übrigen Bücher des Alten Testamentes werden als Propheten bezeichnet. Also auch das Buch Josua, Richter, Ruth und so weiter. Das Buch Esther, wo der Name Gottes nie vorkommt. Das sind alles prophetische Bücher. Und der Zweck dieser Bücher ist, das Volk immer wieder zurückzuführen zur Tora und damit überhaupt zum geschriebenen Wort Gottes. Und immer wenn das Volk abfiel, dann mussten Propheten kommen, um es zur Schrift zurückzuführen. Also das ist ein ganz bedeutsames Kennzeichen eines Propheten Gottes. Er führt zu Gott und zu seinem geschriebenen Wort zurück. Dann ist wichtig, in Verbindung mit den Propheten ganz allgemein, in kanonischer und auch nach kanonischer Zeit, Propheten müssen geprüft werden, prinzipiell. In 1. Korinther 14, Vers 29 heißt es für die Gemeinde in Korinth, Propheten lasst zwei oder drei reden, die übrigen lasst schlafen, urteilen. Die müssen urteilen. Ist die Botschaft von Gott oder nicht? 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Und so weiter. Interessant, prüfet die Geister. Das heißt nicht, prüfet die Personen. Also es tut überhaupt nichts zur Sache, wenn ein falscher Prophet ein sehr freundlicher, ein sehr einnehmender und eine sehr stark ausstrahlende Persönlichkeit ist. Tut alles nichts zur Sache. Prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Ob das, diese Wirkung, die von ihm ausgeht, ob das von Gott kommt oder nicht. Das sind die Geister, die Wirkung, die von jemandem ausgeht. Also wir müssen prüfen, dazu werden wir aufgerufen. Und das umso mehr, als der Herr selbst ankündigt, bereits schon in der Bergpredigt, dass viele falsche Propheten kommen werden. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Propheten im Schafskleid. Der Ausdruck ist ja ein geflügeltes Wort, Wölfe im Schafspelz. Woher kommt eigentlich diese Ausdrucksweise? Für Propheten in Israel war es üblich, dass sie in Schafsfell gekleidet waren. Oder auch Ziegenhaar. Johannes der Täufer, der hatte einen Kamelhaarmantel. Aber dieser Härenmantel, dieses Fellkleid der Propheten, das war sehr typisch. Und das war natürlich ein gutes Instrument als falscher Prophet, dass man keiner kam und sagt, hört mal zu, liebe Freunde, ich bin ein reißender Wolf. Sondern eben, dass man sich sogar äußerlich so geben konnte, wie man es gewohnt war für Propheten Gottes, im Schafskleid. Und so kamen falsche Propheten, schon im Alten Testament. Aber der Herr kündigt hier an, für die Zukunft, hütet euch vor solchen. Was machen Wölfe? Sie reißen die Herde. Und wie geht das? In Apostelgeschichte 20, Vers 28 wird davon gesprochen, wie Wölfe in die Gemeinde Gottes hineinkommen und der Herde nicht schonen. Was machen sie? Sie kommen von außen und treiben die Schafe auseinander. Also Zerstreuung, Zersplitterung unter den Gläubigen. Das ist ein Werk von falschen Propheten. Allerdings könnte jemand sagen, meine Schafherde zu Hause, die reagiert ganz anders. Wenn ich so hinter dem Busch hervorkomme wie ein Wolf und dann mache ich, wah, dann gehen die zusammen. Ja, aber das ist eben Schafszucht, die das beigebracht hat. Es gibt noch eine Art, heute eine sehr wilde Schafsart, die hat diesen Instinkt der biblischen Schafe noch. Wenn man das gleiche Spielchen da macht und kommt hinter dem Busch hervor, dann gehen die auseinander. Also das sind die biblischen Schafe, die gehen auseinander, wenn Gefahr kommt. Und daher also diese reißenden Wölfe, sie zerstreuen, zersplittern die Gläubigen. Das ist ein Kennzeichen. Und darum sagt der Herr, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und so weiter. Und dann Vers 21 möchte ich noch vorlesen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und jetzt, ich habe das erste Wort in meiner Bibel speziell angestrichen. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Der Schock ist für mich das Wort viele, nicht einige. Viele werden kommen und sagen, wir haben es in deinem Namen getan. Prophezeit in deinem Namen. Geweissagt, prophezeit. Dämonen ausgetrieben, viele Wunderwerke getan. Und der Herr sagt, ich kenne euch gar nicht. Viele. Wo sind diese vielen in der vergangenen Kirchengeschichte gewesen? Also es werden viele sein. Und dann, der Herr schließt seine Bergpredigt ab, damit, dass er sagt, der kluge Mann, der baut sein Haus auf den Felsen. Und der Dumme baut es auf den Sand. Und wenn dann die Probleme kommen, von außen der Sturm, dann fällt das auf dem Sand, aber das auf dem Fundament, dem Felsen, bleibt. Und wir haben gestern, am Sonntag, uns damit beschäftigt, dieses Fundament, das die Apostel und Propheten gelegt haben, ist niemand anders als der Fels Christus. Und wer also auf dem Fundament der biblischen Apostel und Propheten der Schrift aufgebaut hat, der hat das feste Fundament, auch im Blick auf falsche Propheten. Diese vielen, die kommen sollten. Weiter habe ich noch angegeben, Matthäus 24, Vers 11. Der Herr sagt speziell für die Endzeit voraus, dass viele falsche Propheten kommen werden. Also es soll in der Endzeit eine Konzentration von solchen Leuten geben. Im Gegensatz zur gesamten Kirchengeschichte, eine Konzentration in der Endzeit. Dann 2. Timotheus 3, Vers 8. Der Apostel Paulus sagt über diese letzten Tage in der Christenheit mit diesem ethischen Totalzerfall, da sagt er, wie die Verführer sein werden. 3, Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Jannes und Jambres, wer war das? Man kann eine Konkordanz nehmen und wird keine Antwort finden. Die Namen kommen nicht vor im Alten Testament, aber in der jüdischen, rabbinischen Literatur werden die Namen überliefert als Namen der Zauberer in Ägypten, die Mose Widerstand geleistet haben. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben einfach die Wunder Gottes imitiert. So gut sie das konnten, natürlich. Das ging nicht ganz immer, oder? So gut sie das konnten, haben sie die Wunder Gottes imitiert, um damit zu verführen. Also wenn ich auf einer Insel von 2x2 Quadratmetern aufgewachsen wäre, irgendwo in Ozeanien, dann, und hätte nur eine Bibel gehabt, dann hätte ich da gelesen und hätte gewusst, aufgrund der Bibel, in der Endzeit, gut, ich hätte dann auch nichts gewusst von der Rückführung der Juden ins Land der Väter, weil es keine Zeitung, keine NZZ gibt auf dieser Insel, aber aufgrund dieser Bibelstelle hätte ich wenigstens gewusst, wenn einmal die letzten Tage da sein sollten, dann wird es eine Bewegung geben von solchen, die Wunder Gottes imitieren, aber letztlich Verführer sind. Und Vers 13, böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Der Ausdruck Gaukler ist ein bisschen vorbei. Das griechische Wort Goes bezeichnet einen Wundertäter. Kann aber auch einen Gaukler im Sinn, so einer, der Wunder vortäuscht und das gar nicht kann, kann es auch bedeuten. Aber es kann auch ein wirklicher Wundertäter sein. Also, Paulus sagt in Bezug auf die letzten Tage, dass Wundertäter da sein werden und die werden im Bösen fortschreiten. Das heißt, es wird eine Entwicklung geben. Das Ganze wird in Wellen gewissermaßen verlaufen. In Wellen, die zunehmen in der Stärke. Im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Das heißt, die Verführer können auch selber Verführte sein. Das heißt also, dass die Verführten denken, hahaha, die habe ich schön reingelegt. Sondern die sind selber verführt. Die sind völlig überzeugt, die falschen Propheten, dass sie dem Volk Gottes dienen. Sie verführen und werden selber verführt. Und dann kommt das eingreifende Du aber, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre und so weiter. Paulus sagt, du aber, als einziger Ausweg sagt er, bleibe in dem, was du gelernt hast. Du kennst von Kind auf die heiligen Buchstaben. So steht es übrigens wörtlich im Griechischen. Die heiligen Schriften, die heiligen Buchstaben. War Paulus so buchstabengläubig? Ja, da hing der in dem Fall so an den Buchstaben. Ja, ohne Buchstaben gibt es keine Schrift. Also, wenn man so abschätzig über die Buchstaben denkt, kann man alle Buchstaben in der Bibel auslassen und mal schauen, was dann noch am Geist übrig bleibt. Ja? Auf dem PC kann man das gut machen mit einer Computerbibel, alle Buchstaben löschen und dann schauen, wie viel Geist noch bleibt. Also, die heiligen Buchstaben, die braucht es, damit die Botschaft Gottes hinüberkommt. Und dann, 1. Petrus 2, Vers 1, haben wir auch eine Prophetie, die sehr eindrücklich ist. Genauso wie es war damals unter Israel, da gab es falsche Propheten, sagt Petrus, so werden unter euch, den Christen, falsche Lehrer sein. 1. Johannes 4, 1 haben wir schon gesehen. 5. Mose 13 ist noch wichtig. Dort spricht Mose über falsche Propheten und sagt, wenn ein Prophet kommt und dir etwas voraussagt, ein Zeichen, und das trifft ein. Aber wenn er sagt, komm, wir gehen anderen Göttern nach, dann musst du dich überhaupt nicht vor dem, musst du überhaupt keine Ehrfurcht haben vor dem, das ist ein falscher Prophet. Also das heißt, wenn ein Prophet uns auf den Kopf zu sagen kann, was in unserem Leben falsch ist, das aufdecken kann, ohne dass er uns kennt, ist es noch lange kein Beweis, dass er ein Prophet Gottes ist. Also auch wenn er richtige Aussagen machen kann, das ist noch kein Beweis, dass er ein richtiger Prophet ist, kann ein falscher auch. Aber seine Aussagen, seine Lehre muss in Übereinstimmung mit der Schrift sein. Und wenn in seiner Lehre falsche Lehre aufgezeigt werden kann, dann müssen wir keine Ehrfurcht haben vor ihm. 5. Mose 18, 21 bis 23, dort wird gezeigt, ein Prophet Gottes muss immer richtige Aussagen machen. Also wenn er irrt in seiner Aussage als Prophet, dann ist er ein falscher Prophet. Also bitte nur 100%ige Treffer bei den Voraussagen. Wenn er also 99% Sicherheit hat und dann doch falsche Aussagen macht, dann ist er nicht, kann man nicht sagen, Irren ist menschlich, sondern ist ein falscher Prophet. Und er musste in Israel musste er gesteinigt werden. Kann sich jetzt fragen, was wäre dann die Entsprechung im Neuen Testament? Da gibt es nämlich keine Steinigung. Aber es ist interessant, dass das, was in Israel Steinigung war, wenn Mose immer wieder sagt in 5. Mose, du sollst das Böse aus der Mitte hinwegschaffen, der gleiche Ausdruck wird in 1. Korinther 5 am Schluss wieder aufgenommen von Paulus, zitiert nach der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, und dort heißt es, du sollst den Bösen, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und das ist Gemeindezucht. Also der Steinigung entspricht die Gemeindezucht im Neuen Testament für einen falschen Propheten. Und noch etwas, das habe ich jetzt nicht auf dem Blatt. Wir finden gerade zum Beispiel in Jeremia wiederholt, dass die falschen Propheten zu seiner Zeit, die haben viel gesprochen über Shalom, über Friede. Sie haben immer gesagt, Friede, Friede, Shalom, Shalom. Und dabei war es eine Zeit, in der kein Shalom ist, in der die Situation ganz anders war. Aber die Leute haben das lieber so gehört, als wie das Jeremia erzählt hat. Und wichtig ist zu wissen, Shalom heißt vieles. Das heißt auf Deutsch Friede, aber auch Wohlfahrt, Wohlstand, Überfluss in dem Sinn. Das steckt alles drin im Wort. Also falsche Propheten, die verkündigen gerne Wohlstand. Oder ein Wohlstandsevangelium, würde man heute sagen. Wozu hat Gott uns die Schrift gegeben? Gott hat ja auch zu jedem von uns immer wieder persönlich durch Visionen und Offenbarungen sprechen können. Brauchen wir gar keine Bibel. Ist doch toll, da kann ich mir sogar Zeit sparen am Morgen. Ja, weil das kommt dann immer tags durch, kommt plötzlich die Stimme oder die Schau. Warum hat Gott das nicht so getan? Warum hat er überhaupt eine Schrift schreiben lassen? Warum ist Gott ein Gott der Schrift? Und das ist so ehrfurchtsgebietend, wenn man davon liest, wie Gott sogar eigenhändig die 10 Worte in die Tafeln eingeschrieben hat, die die ganze Tora, die Grundlage der Bibel, zusammenfassen. Warum hat Gott das getan? Weil das uns hilft, möglichst objektiv über subjektive Erfahrungen urteilen zu können. Weil sonst kann einer kommen und sagen, mir hat Gott das gesagt. Und dann sagt er, ja, nein, das stimmt doch nicht, mir hat Gott etwas anderes gesagt. Ja gut, also du, ich bin dann schon länger gläubig als du. Oder es gäbe überhaupt keinen Maßstab. Und darum hat Gott uns die Schrift gegeben, damit wir überhaupt jede andere Meinung und Offenbarung überhaupt beurteilen können. Ich habe gesagt, möglichst objektiv, denn wir wissen es, wie es für uns alle ist. Wir sind alle subjektiv. Und wir sind alle in der Gefahr, unsere eigenen Gedanken hineinzulesen. Und möglichst das, was uns am besten passt. Aber es ist schon mal etwas, wenn wir uns dieser Gefahr bewusst sind und auch eben selbstkritisch sind. Dass wir wirklich versuchen, das zu lesen, was da steht. Und so haben wir also möglichst viel gute Voraussetzungen, um objektiv über subjektive Erfahrungen zu urteilen. Und unsere persönlichen Erfahrungen müssen immer dem geschriebenen Wort unterstellt sein. In dem Sinn, dass wir sie beurteilen im Licht der Schrift und nicht die Schrift im Licht unserer Erfahrung und Erlebnisse. Oh, mein bekanntes Problem. Die Stunde ist immer schneller als der Vortrag. Also, jetzt wollen wir aber doch dazu kommen, um zu sehen, die Gemeinde Gottes ist ein weissagendes Volk. Mose äußerte den Wunsch in 4. Mose 11, Vers 29, als 70 Älteste weissagen konnten. Möchte doch das ganze Volk des Herrn Propheten sein. Das hat es nie gegeben in Israel. Und Gott hat das realisiert oder hat das realisieren wollen in der Gemeinde. Und zwar müssen wir jetzt folgende Punkte sehen. Alle, die zur Gemeinde Gottes gehören, durch Wiedergeburt, und durch Glaube, Buße und Wiedergeburt, alle besitzen den Geist Gottes. Bleibend und innewohnend. In Epheser 1, Vers 13 bis 14 sagt Paulus den Ephesern, diesen nichtjüdischen Christen, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr das Evangelium geglaubt habt. Interessant, er sagt nichts, nachdem jemand euch die Hände aufgelegt hat, nicht nachdem ihr so und so lange gebetet habt, sondern nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium des Heils. Wir haben dann die Ausnahmen der Apostelgeschichte, die ersten Juden, die bekamen den Heiligen Geist erst nach der Taufe. Es ging ein bisschen komplizierter für sie als für die Heiden, die sie nicht akzeptieren wollten zunächst. Und auch die Samariter, die jüdisches Blut hatten, die mussten warten, bis sie Handauflegung bekommen hatten. In Apostelgeschichte 8. Da ging auch ein bisschen komplizierter. Aber dann sagt Paulus den heidnischen, aus dem Heidentum zum Glauben gekommenen, nachdem ihr das Evangelium geglaubt habt, versiegelt. Und dann steht in Römer 8, das ist ganz wichtig, wenn jemand den Geist Gottes nicht hat, dann gehört er nicht Christus. Ich lese Römer 8, Vers 5. Zuerst, denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, welche nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Und dann eben Vers 9. Am Schluss, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und Vers 14 als ganz normale Sache, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und der Herr Jesus sagt voraus in Johannes 14, 16 bis 17, der Heilige Geist wird bei den Gläubigen sein in Ewigkeit. Und er wird in ihnen sein. Das heißt, eine Zusage, dass der Geist Gottes, wenn er einmal gekommen ist, nicht mehr geht. Im Gegensatz zu David, diesem Prophet des Alten Testamentes, er betet im Psalm 51, Vers 11, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Er hatte Angst, der Geist Gottes könnte wieder gehen. Und das war auch oft so bei den Propheten, dass er kam und ging. Aber die Gemeinde ist ein Volk von Menschen, von Männern und Frauen und Kindern, die durch den Glauben den Geist Gottes bekommen haben und er bleibt in ihnen in Ewigkeit und er bleibt bei ihnen in Ewigkeit. Sie sind alles Gesalbte durch den Geist. So 2. Korinther 1 am Schluss, 1. Johannes 2, Vers 27 auch. Gesalbt durch den Geist. Aber wir haben am Sonntag gelernt, dass die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob, die werden Propheten bezeichnet im Psalm 105, Vers 15 und im gleichen Vers auch Gesalbte. Ein Prophet ist ein Gesalbter. Aber die Gemeinde Gottes besteht nur aus Gesalbten. Und für sie soll alltägliche Leitung durch den Geist etwas ganz Normales sein. Paulus sagt, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Ich habe die Stellen im Galaterbrief angegeben, Galater 5, Vers 16, 18, 25. Wie gesprochen wird vom Leben durch den Geist und vom Wandel durch den Geist und von der Leitung so durch den Geist. Aber es wird gewarnt in Epheser 4, Vers 30, betrübet nicht durch Sünde den Heiligen Geist. Das heißt, das Wirken des Geistes Gottes im Erlösten wird gedämpft, unterdrückt, wenn wir Sünde in unserem Leben stehen lassen. Das muss vorzugeordnet werden. Und so ist der Heilige Geist also dermaßen nahe einem jeden einzelnen Gläubigen, dass Paulus sogar sagen kann in Römer 8, Vers 16, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist. Das griechische Wort wird auch manchmal übersetzt, zeugt zusammen mit unserem Geist, aber es gibt gute Rechtfertigung von der Grammatik her, dass hier der Sinn besser ist. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist. Das heißt, der Heilige Geist wirkt auf den Geist des Menschen, des Erlösten ein. Und wenn wir wirklich in Gemeinschaft mit dem Herrn leben, tagtäglich, wenn der tiefe Umgang mit dem Herrn etwas Normales ist, werden wir in Alltagsdingen auch automatisch durch den Geist geleitet. Und auch unsere Gedankenwelt wird durch den Geist in die gute Richtung geleitet, nicht gezwängt, geleitet. Und der Heilige Geist führt zur Schrift hin. In Johannes 14, Vers 26 sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird euch erinnern an meine Worte. Und in 16, Vers 12 sagt er wird euch in alle Wahrheit führen. Gut, wenn ich durch den Heiligen Geist etwas weitergeben möchte, dann kann der Heilige Geist mich erinnern. Aber wenn ich die Bibel noch nie gelesen habe, dann kann er mich nicht erinnern. Ja? Erinnern setzt immer voraus, dass ich es auch mal gehört und gelesen habe. Also das ist ganz wichtig, dass wir die Schrift kennen. Und dann kann der Heilige Geist uns erinnern, um im richtigen Moment dann auch etwas Nützliches zu sagen. Und Johannes 16, Vers 14, der Herr Jesus sagt, der Heilige Geist, er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist stellt Jesus Christus, die Person des Sohnes Gottes, in den Mittelpunkt. Auch daran ist es, das Wirken des Geistes Gottes durch Propheten zu erkennen. Reden Sie so, dass wirklich Christus zentral ist. Der Heilige Geist stellt nicht sich selber, obwohl er der ewige Gott ist, ohne Anfang und ohne Ende. Christus und dem Vater gleich, stellt er sich nicht in den Vordergrund, sondern er verherrlicht Christus. Und dann wird uns erklärt in 2. Korinther 5, Vers 7, Paulus sagt, so ganz allgemein über das christliche Leben, wir wandern durch Glauben, nicht durch Schauen. Also sogar er, der manche Visionen gehabt hat, sagt, aber das Normale ist eigentlich unser Wandel durch Glauben und nicht durch Schauen. Und nun, wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Und wir können das auch nehmen, um zu sehen, wie hat Gott früher gehandelt. Wo sind die nachkanonischen Propheten durch die Jahrhunderte hindurch? Menschen, die wirklich das Volk Gottes aufgerufen haben, zur Schrift umzukehren. Ich wollte da keine große Liste anführen, sondern wollte nur so zeigen, in welche Richtung das geht. Beispiele von nachkanonischen Propheten sind zum Beispiel Luther, Calvin, Zwingli. Die haben alle nicht groß über Visionen und so gesprochen. Aber was ihnen wichtig geworden ist, die Schrift. Luther hatte genug von diesen vielen Visionen in der katholischen Kirche, mit diesen vielen Erscheinungen. Er sagt, was wir brauchen, ist die Schrift und die Schrift allein. Und so haben sie entdeckt, sola scriptura, als Wahlspruch der Reformatoren, allein die Schrift. Und war das nicht einer der größten Propheten, der am Reichstag da stand vor der ganzen Hierarchie Europas und sagt, mein Gewissen ist gebunden an die Schrift. Und wenn ihr mir beweisen könnt, dass die Schrift etwas anderes sagt, dann nehme ich es an und sonst nicht. Das war ein Prophet Gottes, der in der Vollmacht des Geistes das christliche Abendland aufgerufen hat zur Umkehr und zur Buße, zur Rückkehr zur Schrift und zu dem Gott, der durch die Schrift spricht. Ganz wichtig, in der Gemeinde Gottes, in diesem weissagenden Volk, da weissagen alle oder könnten alle. 1. Korinther 11, Vers 4 bis 5 haben wir schon gesehen am Sonntag, wie Paulus mit einer Selbstverständlichkeit sagt, jede Frau, die betet oder weissagt und so weiter und gleich daneben, jeder Mann, der betet oder weissagt. Das ist etwas ganz Normales, eine Frau, ein Mann kann weissagen und wie sie sich dann verhalten sollen. Durch das ganze Kapitel 14, ich habe da ein paar Stellen angegeben, wird gesprochen über Weissagung und den Nutzen der Weissagung. Und er sagt in 24 und bis 25, sagt er, wenn ein Ungläubiger hineinkommt in die Gemeinde und alle weissagen, dann wird der Betreffende überführt. Sein Leben wird ins Licht Gottes gestellt und er fällt auf sein Angesicht und bekennt, Gott ist da. Das ist Weissagung. Aber er sagt, wenn ihr alle weissaget, obwohl er ja in Kapitel 12, Kapitel 12 am Schluss gesagt hat, sind alle Propheten. Wir haben gesehen am Sonntag, die Grammatik verlangt dort die Antwort, nein. Sind etwa alle Apostel? Nein, natürlich nicht. Es sind nicht alle Propheten mit einer ausgesprochenen prophetischen Gabe, aber alle können prophezeien, weissagen. So wie nicht alle Evangelisten sind, aber alle können evangelisieren, weil alle einen Mund haben. Und damit zeugen können. Und in Kapitel 14, Vers 31 sagt Paulus zu den Korinthern, ihr könnt alle weissagen, einer nach dem anderen. Das Wichtige ist einfach nicht miteinander. Gut. Und dann sagt er noch am Schluss von Kapitel 14, aber in den Gemeinden, also in den Gemeindezusammenkünften, da sollen die Frauen schweigen. Dort sollen sie nicht weissagen, aber das sind ja nur ein paar Stunden in der Woche. Und sonst ist der Dienst offen. Gut, dann Sprüche 15, Vers 23, nur lesen. Das zeigt uns, was Prophetie sein kann. Am Schluss, und ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. 25, Vers 11. Was ist Weissagung? Goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Das ist Prophetie. Dass wir das, was notwendig ist, das, was der andere braucht, genau im richtigen Moment sagen, ob wir es wissen oder nicht. Propheten haben manchmal gewusst, was der andere braucht, und manchmal haben sie es nicht gewusst. Aber im richtigen Moment das richtige Wort. Das ist Prophetie. Man kennt ja vielleicht das Beispiel von Spurgeon, der evangelisiert. Da ist eine Frau hineingekommen, die hat sich verkleidet und wollte auch mal zuhören, aber wollte nicht, dass man weiß, dass sie da ist. Und in dem Moment, wo sie da hineinhört, sagt er, was verkleidest du dich, Weib Jerobeams? Und die Frau. Ja, aber er hat dann noch hinzugefügt, ich nehme nicht an, dass jetzt da die Leute sich verkleiden heute Abend, aber selbst wenn jemand da ist, der sich verkleidet hat, du kannst dich vor Gott nicht verkleiden. Und er hat erst viel später dann erfahren, dass es wirklich ein Volltreffer war. Vor kurzem habe ich das erlebt, ich war in einer Gemeinde in Holland und habe gesprochen über die Ehebrecherin Johannes 8 und wie sie einen Neuanfang machen konnte. Und der Herr dann sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ich habe dann nachher erfahren, es war gerade für die Wortverkündigung, ist eine Prostituierte gekommen extra und auch ein Besitzer von einem Sexshop. Die wussten, ich glaube, wir müssen da mal dahin hören, wo man das Wasser des Lebens verkündigt. Also das ist schon ermutigend. Dann, aber das ist wirklich für alle das richtige Wort zum richtigen Moment. Und Paulus sagt in 1. Korinther 14, er möchte lieber 5 Worte sagen, die wirklich etwas bringen, die verständlich sind, als 10.000 unbekannte Wörter. 5 Worte Weissagung. Aber wenn man sich das mal vorstellt, im richtigen Moment, jemand, der es genau braucht, wie durchschlagend das sein kann, der Herr ist mein Hirte. Das sind 5 Wörter. Und der Prophet Haggai, in einer seiner Botschaften, hat es unterboten. In Haggai 1 am Schluss sagt er, als Botschaft des Herrn, Ani imachem ne'um Adonai. Fertig. Ich bin mit euch, Spruch des Herrn. Auf Deutsch ist es ein bisschen mehr. 4 Wörter auf Hebräisch. Also hat er sogar noch die 5 Wörter von Paulus unterboten. Dann finden wir Weissagung durch Liedersingen. Wir haben schon gesehen am Sonntag 1. Chroniker 25,1, wie die Tempelmusiker durch das Singen der Psalmen im Tempel geweissagt haben. Und in Epheser 5, 18 bis 21 wird uns gesagt, wir sollen nicht betrunken sein, sondern erfüllt werden mit dem Geist Gottes und zueinander sprechen, also das heißt singen, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Das heißt, singen, wenn wir das wirklich ganz bewusst machen und wirklich auch damit eine Botschaft weitergeben wollen, das hat einen prophetischen Aspekt. Sogar Gemeindegesang, weil der neben mir, mindestens der hört mich singen, oder sollte es, gibt manchmal auch leise Stimmen. Aber wenn man das wirklich ganz bewusst tut, dann hat das einen prophetischen Aspekt. Also nicht die Kontrolle verlieren, berauschet euch nicht mit Wein, sondern werdet erfüllt mit dem Geist. Das ist genau das Gegenteil. Der Geist bringt uns zur Selbstkontrolle. Und zum Schluss noch einen Unterschied zwischen Lehre und Prophetie. Die Prophetie ist speziell ausgerichtet, um Belehrung zu bringen für genau die vorhandenen Bedürfnisse und Probleme, die jetzt vorhanden sind, die jetzt angesprochen werden müssen. Und Lehre ist auch Belehrung, aber auch eben für Themen, die nicht gerade vorhandene Bedürfnisse sind, aber die es vielleicht morgen werden. Und darum brauchen wir in der Gemeinde Lehre und Prophetie. Dinge, die uns jetzt gerade ins Herz treffen und solche, wo wir dann morgen froh wären, hätten wir es gehört. Ein Beispiel, das Buch der Sprüche. Da werden so viele Situationen des Lebens angesprochen im Licht Gottes, aber die man im Moment vielleicht gar nicht nötig hat. Und morgen trampt man rein und kann dieses Wort gebrauchen. Wir wollen zum Schluss noch beten. Herr Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der gesprochen hat zu uns Menschen und dass du uns die Schrift gegeben hast. Und du hast uns das inspirierte Wort über die Jahrtausende so perfekt überliefert, geschenkt, dass wir nur staunend zurückblicken können und sagen dürfen mit Jesaja, dass die Blume verwelkt und das Gras verdorrt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und danke, Herr Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass er in uns wohnt und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu diese Gnade schenkst, dass der Heilige Geist durch uns wirken kann und unser ganzes Denken und Empfinden wirklich auf dich ausrichten kann, sodass du uns gebrauchen kannst, um wirklich einander prophetisch zu dienen und das richtige Wort im richtigen Moment zu geben. Wie gut! Und da bitten wir dich, dass doch das auch jetzt in dieser Endzeit doch Auswirkung haben möchte, dass so ein weissagendes Volk gefunden wird, wenn du wiederkommst, ein Volk, das sich gegenseitig dient in deiner Liebe. Amen. Darf eine Frau beten in der Gemeinde? Ich hätte nur gesagt, nicht weissagen. In 1. Korinther 14, Vers 34 heißt es, eure Frauen sollen wie in allen Versammlungen der Heiligen schweigen in den Versammlungen. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden und so weiter. Also, es wird das Verb schweigen gebraucht und dann wird das parallel noch ausgedrückt mit nicht reden. Dann würde das meines Erachtens auch das Beten solo mit einbeziehen. Es geht immer natürlich um Sprechen solo in der Gemeinde. Es geht nicht um den Gemeindegesang. Genauso wie das auch im Judentum nicht unmöglich war, dass die Frauen eben in der Synagoge, dass alle zusammen sich ausdrückten im Gesang. Aber solo war in der Synagoge nicht möglich. Und so sagt das Paulus auch für die Gemeinde. Aber eben, wie gesagt, das soll man nicht ins andere Extrem verzerren und damit den Dienst der Schwestern den irgendwie verunmöglichen. Denn das sind ja nur die Gemeindezusammenkünfte, sind einige Stunden pro Woche. Aber es gibt so viele andere Arten von Zusammenkünften und Diensten am Wort, wo Frauen eben nicht nur können, sondern sollen als Prophetinnen wirken. Es ist auch interessant zu sehen, wie, und das meint auch das Gebet, es ist interessant zu sehen im Alten Testament die verschiedenen Prophetinnen, die auftreten. Zuerst hatten wir am Sonntag ja schon gesehen, Miriam, sie führte die Frauen an im Gesang und dann gab es das ganze Volk sang, und zwar im Wechselgesang. Das heißt, Miriam antwortete mit den Frauen ihnen, den Männern. Es war also ein Wechselgesang. Hätte ich gern zugehört. Die Frauen unter der Leitung von Miriam und dann Mose mit den Männern. Das war also etwas Öffentliches. Aber Miriam hat da die Frauen angeführt. Dann haben wir Deborah, die Prophetin und Richterin. In Richter 4. Und das Ungewöhnliche ist, sie richtete unter ihrer Palme. Aber Richter waren doch normalerweise zu Hause im Amt, im Stadttor. Das hat sie bewusst umgangen. Sie hat nicht den offiziellen Ort der Richter genommen, aber sie hat es zu Hause gemacht. Und die Leute kamen zu ihr und sie musste den Leuten sagen, was ist Gottes Wille für die und die Situation, für den und den Streit, wie ist der zu schlichten. Und ihr Selbstbildnis war Richter 5 im Lieder Deborah, eine Mutter in Israel. Sie hat sich als Mutter gesehen. Dann Hulda, die Prophetin zur Zeit von Josia, die wurde durch eine Delegation vom König besucht. Und zwar heißt es ausdrücklich die Adresse, wo sie wohnte in Jerusalem, im zweiten Stadtteil. Die kamen zu ihr nach Hause und dann hat sie gesprochen zu diesen Männern des Königs, so spricht der Herr. Aber ihr Zeitgenosse Jeremia, der musste immer und immer wieder ins Stadttor gehen und das Volk dort ansprechen oder auch im Tempeltor. Also ganz interessant diese Unterschiede. Die haben uns etwas zu sagen. Aber da, wo man 1. Korinther 14 beachtet hat, war immer die Gefahr, dass man das dann überzog und nicht beschränkte eben auf in den Versammlungen, das heißt die öffentlichen gottesdienstlichen Zusammenkünfte. Weiter? Ja. Da möchten Sie einfach etwas darüber hören, oder? Ja. Also, die Fragestellerin interessiert sich für die zwei Propheten in Offenbarung 11. Ja, die finde ich auch interessant. Die werden auftreten während der großen Drangsalszeit von 1260 Tagen. 3,5 Jahre, und zwar in Jerusalem. Das ist also noch zukünftig. Die große Drangsalszeit, das ist die schrecklichste Zeit, die über diese Welt kommen wird, seit es Menschen gibt. Also schrecklicher als Zweiter und Erster Weltkrieg. Und während dieser Zeit wird Gott zwei Männern in Jerusalem eine ganz spezielle Aufgabe geben, um das Wort Gottes als Sprachrohr Gottes zu verkündigen, machtvoll. Man wird versuchen, sie umlegen zu können, und man kann es nicht. Die haben auch übernatürliche Begabungen, um sich zu schützen. Aber wenn dann ihr Dienst vollendet ist, dann werden sie sterben. Und die ganze Welt freut sich darüber. Aber nur kurz, denn nach 3,5 Tagen werden sie auferstehen und in den Himmel fahren. Also sehr eindrücklich, wie in der schwersten Zeit Gott doch nochmals spricht zu dem Herzen Jerusalems. Weiter? Ja.
Wenn ich richtig orientiert bin, wurde der Kanon vor allem auch durch die Konzilien zusammengestellt. Und wenn ich da daran denke, wie willkürlich das zuging.
Sehr gut. Also die Frage heißt, wenn man daran denkt, wie die Bibel, wie der Kanon der Bibel zusammengestellt wurde und durch Konzilien bestimmt wurde, dann hat die Fragestellerin einige Probleme, so zu überzeugt zu sein von dem Kanon, wie er heute in der Bibel ist. Ja? Nun, wir müssen die Frage des Kanons gesondert betrachten für Altes und Neues Testament. Im Alten Testament, da wurden prophetische Bücher nur dann aufgenommen, wenn sie auch in Übereinstimmung waren mit dem Gesetz Mose. Also es war eine sehr strenge Prüfung. Und dann der letzte Prophet, der im Kanon vorkommt, das ist Malachi, um 400 vor Christus. Aber in den weiteren Jahrhunderten entstanden die sogenannten Apokryphen, von denen in gewissen Bibelausgaben etwa 14 aufgenommen sind. Ja? Die entstanden also in der Zeit nach Malachi. Jetzt ist aber das Zeugnis in Israel sehr bedeutsam. Im Talmud, ich habe die Stelle 2-mal gefunden, heißt es, nach den Propheten Sacharja, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Also in Israel war man sich bewusst, der Heilige Geist ist gewichen. Wir haben nicht mehr diese vollmächtigen Schriftpropheten. Und in 1. Makkabäer 12, das ist ja eben gerade ein apokryphes Buch, aber ein sehr interessantes Buch, geschichtlich ganz wichtig für diese Zwischenzeit. Dort heißt es in Kapitel 12, es war so große Not in Israel, zur Zeit der Makkabäer im 2. Jahrhundert vor Christus, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem man keine Propheten mehr hat. Also man war sich bewusst in der Zeit von 1. Makkabäer, wir haben diese Propheten nicht mehr. Und auch Josephus Flavius schreibt davon, wie diese Abfolge der Propheten, wie man sie früher hatte, wie die aufgehört hatte nach den letzten Schriftpropheten im Kanon. Und so hat also das Judentum uns ein eindeutiges Zeugnis überliefert, was sie unter dem Kanon verstehen. Aber durch die katholische Kirche wurden dann die Apokryphen noch dazugesetzt. Und im Konzil von Trient, also im Zug der Gegenreformation, hat man sogar beschlossen, verflucht ist, wer diese Bücher nicht als die Schrift aufnimmt. Und damit haben sie den heiligen Hieronymus verflucht. Indirekt. Denn Hieronymus, der Übersetzer der lateinischen katholischen Bibel, der Vulgata, er hat die Apokryphen auch übersetzt, aber der Schrift nicht gleich geachtet. Also sehen wir, wie 2000 Jahre später wird plötzlich von Konzilen beschlossen, die Apokryphen gehören auch noch dazu. Und dass man dann Probleme hat, so etwas zu akzeptieren, das ist klar. Und vor allem, weil dieser Beschluss damit zusammenhängt, dass man Lehren stützen konnte, katholische Lehren, die von den Reformatoren durch die Schrift bekämpft wurde. Und da wollte man eben auch eine Schrift haben, um den Reformatoren ein Gegenargument zu liefern. Zum Beispiel das Beten für Tote und so weiter findet man in den Apokryphen. Also das wäre das Alte Testament. Aber das Neue Testament, dort ist es so gegangen. Das Prinzip, die Gemeinde ist aufgebaut auf die Apostel und Propheten, das war fundamental wichtig. Und so hat man Bücher, die von Aposteln stammten, solche konnte man akzeptieren. Aber von Nicht-Aposteln nicht. Und von solchen, die durch die Apostel bestätigt waren, wenn sie nicht Apostel waren. Und so ist zum Beispiel das Lukas-Evangelium ist durch Paulus bestätigt worden. Paulus zitiert nämlich in 1. Timotheus 5 das Lukas-Evangelium als die Schrift, gerade nachdem er aus der Tora zitiert hat, aus 5. Mose. Und Markus zum Beispiel ist bestätigt worden durch Petrus. Und so kann man zeigen, wie also die neutestamentlichen Schriften, die nicht von Aposteln waren, sie sind nur von Aposteln, und die nicht von Aposteln waren, die waren bestätigt durch Apostel. Das war ganz wichtig. Und so hat man also sehr früh erkannt, was die Schrift ist. Eben das Lukas-Evangelium war schon die Schrift, zur Zeit von Paulus. Dann Petrus schreibt in 2. Petrus 3 am Schluss über die Briefe von Paulus und stellt sie der Schrift gleich. Da hätten wir schon 15 Bücher von 27, ja? Beieinander. Und so war also der Kanon selbst war eigentlich sehr früh eine Existenz. Und er ist nicht erst gebildet worden durch spätere Konzilien, sondern auf späteren Konzilien wurde gewissermaßen nur bestätigt, was bereits bekannt war. Und darum, ich stütze mich also für den Kanon nicht auf die Konzilien ab, sondern die Argumente sind anderer und viel stärker Natur. Also wo geschieht Prophetie?
Pfarrer in der Landeskirche. Kann das ein Prophet sein? Oder? Ja, wenn ich richtig ausnimmt, oder ist das nicht, weil er sich am falschen Ort befindet?
Also die Frage, wo geschieht Prophetie? In der bibeltreuen Gemeinde oder auch außerhalb, in persönlichen Beziehungen und so weiter. Also das war mir eben gerade sehr wichtig, das zu zeigen, dass Prophetie in der Gemeinde, das ist eine Sache, 1. Korinther 14. Aber Prophetie soll geschehen in der ganzen Woche und wo auch immer. Da, wo Christen, geleitet durch den Geist, das Wort Gottes, seien es auch nur einzelne kurze Trostworte, im richtigen Moment an die richtige Person weitergeben. Also das ist etwas, das Prophetie soll geschehen im ganzen Leben, in allen möglichen Umständen. Und das sind dann Ausnahmefälle, dass sogar ungläubige Verkündiger von Gott benutzt werden können. Aber das ist dann nicht der Normalfall, genauso wie mit Kaiaphas. Der hat ja auch eine Prophetie gesprochen, ohne dass er das wusste. Aber weil er jenes Jahr hohe Priester war, heißt es im Johannesevangelium. Also Gott kann sogar ungläubige Pfarrer benutzen, um Menschen zum Glauben zu bringen, mit dem treffenden Wort Gottes. Aber das ist seine Souveränität. Heute Abend ging es uns darum, dass jeder Erlöste berufen ist, das Wort Gottes zu kennen und sich leiten zu lassen durch den Heiligen Geist, das auch weiterzugeben, zum Segen für die Gemeinde und auch für Ungläubige. Ja, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Die Zeit ist fortgeschritten. Ja, der Chef bestimmt. Oder gibt es noch eine interessante Frage? Ja, da kommt sie schon.
Ich habe eine Frage zur Aussage. Alle besitzen den Geist Gottes bleiben und innewohnen. Das heißt doch aber auch, viele werden abfallen und wenige werden es sein. Wie ist das zu verstehen?
Sehr gut. Es ist gesagt worden, alle besitzen den Geist Gottes bleiben und innewohnend. Was ist aber mit denen, die abfallen? Jemand, der den Geist Gottes besitzt, ist jemand, der wirklich Christus gehört. Aber es gibt viele Christen, die gehören Christus nicht und haben den Geist Gottes nicht. Und solche können auch den Glauben dermaßen verwerfen, dass sie auch nicht mehr zurückkehren. Es wird zum Beispiel die Möglichkeit, wie die angesprochen in Hebräer 6, da werden die Hebräer angesprochen, das heißt, wenn jemand die Gabe Gottes, das Wort Gottes geschmeckt hat und die himmlische Gabe und teilhaftig geworden ist Heiligen Geistes und dann wieder abfällt und damit Christus verunehrt und zur Schau stellt, dann kann er nicht mehr zur Buße erneuern. Es ist aber interessant, die Wortwahl, die benutzt wird. Und zwar an Hebräer, es heißt nicht an die Heiligen in Rom, oder an die Heiligen und Erlösten in Korinth oder irgend so etwas, sondern es ist an die Hebräer, das heißt an Juden, die sich zum Christentum bekannten, gerichtet. Und da wird gesagt, solche, die einmal erleuchtet waren, nicht die wiedergeboren worden sind, nicht die Kinder Gottes sind, sondern erleuchtet, die haben das Licht Gottes bekommen. Sie haben geschmeckt, die himmlische Gabe. Schmecken, nimmt man etwas in den Mund, das machen sogar Pilzkontrolleure. Ja? Und dann, bei gewissen Sorten müssen sie es so kontrollieren, und dann spucken sie es wieder aus. Er ist noch nicht gegessen, geschieht nichts. Gut, ich will es auch nicht tun. Aber das ist Schmecken, das ist nicht mal Essen. Und dann teilhaftig geworden Heiligen Geistes. Und das heißt auch noch nicht innewohnend. Denn teilhaftig Heiligen Geistes ist jeder Mensch, der unter die Wirkung des Geistes Gottes kommt in der Verkündigung. Der hat Anteil, das ist übrigens das Wort Metecho im Griechischen, das eine Teilhaberschaft auch äußerlich ausdrücken kann. Er ist teilhaftig, er hat Anteil an dem Wirken des Heiligen Geistes. Und es ist sogar Heiliger Geist im Grundtext ohne Artikel. Nicht der Heilige Geist, sondern Heiliger Geist. Und das drückt noch mehr aus, seine Wirkung. Und geschmeckt das gute Wort Gottes. Von solchen wird gesagt, wenn sie abfallen, also ganz bewusst Christus verwerfen, endgültig, definitiv ist das, die können nie mehr zurückkommen. Also man kann sagen, ein wahrer Christ geht nicht mehr verloren. So wie der Herr das sagt in Johannes 10. Und niemand, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Das gilt für wahre Christen. Und dann gibt es eben auch andere Christen, die eben nicht wahre Jünger sind und auch wieder abfallen können. Und ich würde sogar nicht mal sagen, ein Gläubiger kann nicht verloren gehen. Es gibt viele Gläubige, die können verloren gehen. Ja, man kann glauben und hat doch nicht die Wiedergeburt erlebt. Man kann äußerlich glauben, nein, Judas war auch ein Gläubiger. Also, aber ein wiedergeborener Gläubiger kann nicht mehr verloren gehen. Ja, gut, wir müssen zum Schluss kommen.